Diese Folge wird präsentiert von Kronen. Mehr Dortmund ist nicht.
Vierte Halbzeit.
Herzlich willkommen. Eine neue Folge Podcast Vierte Halbzeit. Hier aus dem Lansing Mediaport, die Sportredaktion der Ruhrnachrichten, begrüßt euch mit einem besonderen Gast heute. Wir haben heute Carlo mit dabei, unseren Golden Retriever Redaktionswelpen, der noch nicht so begeistert ist von unserem Podcast-Studio. Deshalb müssen wir den ab und zu mal ein bisschen beschwichtigen, ein bisschen uns kümmern. Aber ich habe an meiner Seite Jari Sprenger, der kann euch in der Zeit nämlich alles erklären rund um die Endrunde der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft. Und wir sprechen heute über die Zwischenrunde, über das, was so ein bisschen passiert ist, gucken da vor allem auf den Sonntag und welche Teams es geschafft haben und welche vielleicht auch gerade eher nicht und blicken dann auf die Endrunde hinaus. Und Jari, zum Einstieg, wie war das Zwischenrundenwochenende für dich?
Ich glaube, das war eins voller Überraschungen und voller scheiternden Mitfavoriten. Ich glaube, das waren irgendwie so die größten Geschichten, die das Wochenende erzählt hat. Das fing schon am Freitag an, als Türkspor Dortmund ausgeschieden ist. Das ging bis in den Sonntag, als sich in der super stark besetzten Halle Brückmann dann unter anderem Westfalia Dortmund verabschiedet hat. Der FC Brüninghausen ist dort gescheitert. Homburg ist nicht in der Endrunde dabei. Also wir haben ganz, ganz viele Mannschaften, die irgendwie vorher auf jeden Fall in der Körnighalle verortet worden wären. Die sind jetzt nicht dabei. Das gibt Platz für andere Mannschaften. Allen voran nehmen wir mal den einzigen A-Ligisten, der noch dabei ist, Blau-Weiß-Huckade. Die sind quasi Nutznießer davon, dass der ein oder andere Favorit früher gestolpert ist, als man das vielleicht vermutet hätte.
Ja, wir haben ein kleines Festival der Bezirksligisten, würde ich auch fast schon sagen, in der Helmut-Körnig-Halle. Also viele Bezirksligisten mit dabei, aber auch einige Landesligisten. Nur noch ein Oberligist, du hast es angesprochen, Türkspor nicht mehr dabei. Ja, da sind einige ja Mitfavoriten und die muss man einfach immer nennen. Ne? Also weil Vereine Türkspor ja als zweifacher Stadtmeister jetzt hintereinander zweimal einen Titel geholt. Aber auch ein Team wie Brünninghausen, was auf dem Niveau spielt und auch trainiert, die gehören dann automatisch, auch wenn die einen Umbruch gerade in dieser Saison haben und viele junge Spieler mit dabei sind, die zählt man automatisch zu den engsten 4-5 Titelkandidaten. Jetzt wird es halt sehr, sehr spannend, weil auf dem Papier haben wir ja die zwei ganz große Favoriten, den BSV Schüren und natürlich den AS 09 Dortmund. Aber auch da hat sich ja das Wochenende schon gezeigt, auch die sind verwundbar, die sind auch schlagbar. Also Aplerbeck wurde geschlagen vom Dorstfelder SC, vom A-Ligisten und der BSV Schüren hat sich auch schwer getan am Zwischenrundensonntag. Es wird nochmal unterhaltsam. Du warst in der Halle Brakel jetzt 3 Tage. Genau. Wie war es da denn so? Gib uns mal ein paar Einblicke. Wie war es von der Stimmung? Wie waren die Vereine so drauf? Alle Bock auf die Halle oder hat irgendwer gesagt, ja nee, muss nicht sein?
Stimmung war super. Ich glaube, die Halle war, ich weiß nicht, ob es am dritten Tag auch ausverkauft war, aber die ersten beiden Tage waren definitiv und relativ frühzeitig schon ausverkauft. Dementsprechend gut war die Stimmung und auch die stimmungsmachenden Vereine da mit dem SV Westrich, der wie immer abgerissen hat am ersten Tag, die Sportfreunde aus Nette, die für viel Radau gesorgt haben, Sportfreunde Söller-Holz haben viel Alarm gemacht auf der Tribüne und auch auf dem Feld. Der Allig ist nämlich ja ganz, ganz knapp und bitter gescheitert irgendwie, hatte bis zu den Überkreuz- und Entscheidungsspielen kein einziges Spiel verloren und dann genau die beiden Spiele in denen es um alles ging, den kürzeren gezogen, jeweils gegen Westrich und gegen den SV Brakel 06. Und du hast gerade die Bezirksligisten angesprochen, davon hatte ich 1, 2, 3, 4.
Da waren einige bei dir,
auf jeden,
ne?
Fall, auch ja. Am Sonntag eine reine Bezirksliga-Gruppe mit den Löwen, mit Westrich und Westfalia Huckade. Weitergekommen sind Westrich, Westfalia Huckade und SV Brakel. Und wenn wir inhaltlich direkt mal da einsteigen wollen, so den stärksten Eindruck hinterlassen, hat vor allem am Sonntag Westfalia Huckade, unser Überraschungsteam des letzten Jahres, die ja bis ins Finale gekommen sind und da ganz, ganz knapp gescheitert sind gegen Türkspor. Die haben richtig, richtig brutal gut gespielt am Sonntag, ohne Gegentor durch die gerade genannte Gruppe marschiert. Also richtig, richtig starker Auftritt und genau eigentlich auch das, was sie letztes Jahr so stark gemacht hat. Absolut diszipliniertes Auftreten, jeder weiß, was er zu tun hat. Gab gar nicht den Spieler, der sich da irgendwie groß in den Vordergrund gespielt hat, sondern alle haben einfach das gemacht, was sie machen sollen. Und das funktioniert in der Halle halt einfach sehr, sehr gut, wenn das dann noch Spieler sind, die auf hohem Niveau unterwegs sind. Wenn wir über Luka Kletsch, den Spieler des Turniers aus dem letzten Jahr, sprechen, Florian Gondrum, Daniel Caruana-Ratner, also ist eigentlich alles dabei für Westfalia Hoekade, um wieder sehr weit zu kommen.
Ja, Überraschungen sind möglich, das haben wir letztes Jahr schon gesehen. Und ich gehe auch dieses Jahr davon aus, dass die eine oder andere möglich ist, weil die Vereine auch wissen, dass gegen Aplabek, gegen Schüren, da ist jetzt nicht irgendwie alles unmöglich, sondern da kann man auch mal was reißen und da kann man dann auch mal für eine Überraschung sorgen. Wie schätzt du es denn ein? Diese ganzen Favoriten, die ja rausgeflogen sind, jetzt nicht mehr mit dabei sind, die man einfach zum erweiterten Titelfavoritenkreis zählen muss, allein aufgrund der Ligenzugehörigkeit, vor allem angefangen bei Türkspor, du hast dich in den letzten Wochen und Monaten sehr intensiv mit dem Verein beschäftigt, hast da viel mitbekommen, viele Kontakte auch geknüpft und so viel Kontakt gehabt mit Spielern, mit Trainern. Ja. Wie schätzt du es da ein? Wie hast du es von außen so wahrgenommen?
Ich war nicht in der Halle, wo Türkspor gespielt hat, aber ich habe es natürlich auch ein bisschen über unsere Livestreams verfolgt. Gerade die Brückmann-Halle war halt so stark besetzt, dass da fast jedes Spiel super attraktiv war. Und mein Gefühl so beim Zugucken war, dass der Plan irgendwie so dahinter fehlt bei Türkspor. Super gute Einzelspieler, sind ja auch durchgehend mit Spielern aus der ersten Mannschaft angetreten, von denen man eigentlich davon ausgehen muss, dass die auf jeden Fall in der Besetzung bis in die Endrunde durchmarschieren, trotz vielleicht schwieriger Gegner. Aber als, du hast auch schon gesagt, doppelter Stadtmeister, jetzt gerade zweimal in Folge gewonnen, als Oberligist musst du den Anspruch haben, da auf jeden Fall durchzumarschieren, vor allem weil da so viele Spieler dabei sind, die in den diversen Kleinfeldligen, die es mittlerweile gibt, unterwegs sind. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, da fehlte so ein bisschen die Disziplin, die taktische Ordnung. Vielleicht wollte da jeder eher so sein eigenes Ding machen. Und das führt dann nicht zum Erfolg.
Der letzte Wille vielleicht auch so ein bisschen, also den Eindruck.
Vielleicht auch der letzte Titelhunger, wenn man zweimal gewonnen hat.
Ja, und da waren einige Spieler ja noch mit dabei, ne, die das jetzt in den letzten beiden Jahren miterlebt haben. Und Türkspor hat ja in der Halle nett in der Vorrunde überzeugt, so war okay, souverän durchgekommen, mal 1-0 hinten gelegen gegen Hörder SC, das kann passieren. Hörder ja auch eine sehr gute Hallenmannschaft, aber hat sich dann von Rot-Weiß-Barup entzaubern lassen. Und auch das Spiel gegen Sarajevo Bosna war jetzt nicht so, dass der Bezirksligist irgendwie mit viel Glück sich irgendwie durchgesetzt hat, sondern ja, der Bezirksligist hat da sehr dominant gespielt und hat die am Ende hochverdient geschlagen und hat dafür gesorgt, dass das Türkspor dann nicht mehr mit dabei ist und schon den Zwischenrunden Sonntag nicht erreicht. Und das war eine faustdicke Überraschung. Also damit war so nicht zu rechnen. Beim FC Brünninghausen, ich weiß, du hast ihn nicht gesehen. Ich habe es ein bisschen verfolgt. Auch da wirkt es so. Also ich hatte eigentlich echt einen positiven Eindruck noch vom FC Brünninghausen aus der Vorrunde, weil ich einfach gedacht habe, die jungen Spieler, die haben Bock auf die Halle, die sind technisch sehr, sehr gut ausgebildet, haben Tempo, bringen was mit und das machte einen guten Eindruck. Davon war in der Zwischenrunde dann überhaupt nichts mehr zu sehen. Wie schätzt du es ein mit dem Umbruch? Ist das vielleicht das große Thema dann einfach, dass sie sagen, ey, boah, Halle ist einfach so ein nebensächliches Thema irgendwie, das macht für uns keine Rolle. Das spielt für uns keine Rolle.
Ich glaube, aus Trainersicht ist das bestimmt so. Das hört man sowieso bei fast allen Trainern von Mannschaften, bei denen es entweder darum geht, in der Liga ganz oben anzugreifen oder eben um den Klassenerhalt zu spielen. Da hoffen eigentlich alle Trainer, dass sich bloß keiner verletzt. Deswegen glaube ich, dass Carsten Droll zum Beispiel jetzt nicht nächtelang wach liegt, weil Brünninghausen nicht in der Endrunde steht. Der hat es ja auch sehr, sehr kritisch seiner Mannschaft und seinen Spielern gegenüber eingeordnet. Was ich mir vorstellen könnte, ist angesichts des Umbruchs ganz, ganz viele Spieler auch dabei, die das Turnier, glaube ich, zum ersten Mal gespielt haben. Und es ist einfach so, dass man ein bisschen Erfahrung, glaube ich, braucht in diesem Turnier. Weil wenn du gegen Sölde zum Beispiel spielst, wo ganz, ganz viele Ur-Dortmunder spielen, die das Turnier in- und auswendig kennen, die die Bedeutung kennen, die wissen, was es braucht, um was es geht, und du nicht diese Einstellung und diese Erfahrung hast, dann wirst du auch mal schnell vom Bezirksligisten geschlagen.
Ja, wenn du als junger Spieler hier nach Dortmund kommst, vielleicht kommst du aus Hagen, aus Iserlohn oder so, ja, gibt es auch ein Hallenturnier, das geht dann vielleicht mal ein, zwei Tage. Und das meine ich nicht despektierlich, ne? Das ist ja allein aufgrund der Größe der Städte halt schon so ein Fall. Aber dann kommst du nach Dortmund und dann geht das über 3 Wochen und denkt man sich vielleicht gar nicht so viel bei und denkt man, ja, spielen wir jetzt hier gegen A-Ligisten und Bezirksligisten, wird schon irgendwie laufen und dann läuft's halt irgendwie doch nicht, ne? Und dann ist halt relativ problematisch und das hat man dann gemerkt und der Fokus liegt da, glaube ich, sehr auf der Liga. Man möchte die Klasse halten, das ist die, hat die höchste Priorität und der FC Brünninghausen, ja, hat mich dann überrascht persönlich, aber wir haben dadurch jetzt ganz viele Teams jetzt mit dabei, die für Furore sorgen können, die für Überraschungen sorgen können. Ein Thema, ich weiß gar nicht, dich hat es, glaube ich, nicht betroffen, aber
muss ich jetzt einmal ganz kurz zurückhalten.
Dich hat es nicht betroffen. Wir hatten einige Tumulte, glaube ich, so in ein, zwei Hallen. Also Halle Brückmann unter anderem, da war Westfalia Dortmund und der Hörder SC zugange. Die waren sich überhaupt nicht einig, wer am Ende schuld war. Wir hatten Tumulte in der Halle Kreuzstraße nach dem Spiel, nach dem letzten entscheidenden Spiel zwischen KF Stari und BSV Schüren. Da hatten ganz viele Leute eine Idee noch auf dem Hallenboden. Und da hatten wir viele unschöne Szenen. Wie kam das an? Hat man im Brakel drüber gesprochen? Hast du die Dinge auch irgendwie ein bisschen mitverfolgen können?
Ich habe es ein bisschen mitverfolgen können, aber ich glaube, das liegt eher daran, dass wir halt redaktionell sehr intensiv im Austausch sind, auch während der Spiele und man das dann vielleicht schneller mitkriegt als der durchschnittliche Zuschauer in Brakel. Ich glaube, das spricht sich dann eher auf dem Weg nach Hause oder wenn man dann zu Hause vielleicht nochmal schaut, was ist in anderen Hallen passiert, dann wird das, glaube ich, für die Leute erst ein Thema. Was die beiden Fälle auf jeden Fall unterscheidet, finde ich, Westfalia Dortmund und Hörder SC hat sich schon größtenteils zwischen den Spielern und Trainerteam beider Mannschaften irgendwie abgespielt. Und was bei Schüren gegen Schari der Fall war, das war ja dann eher so ein Ding, was irgendwie von außen befeuert wurde. Da standen ja dann plötzlich 70, 80 Zuschauer einfach auf dem Hallenboden. Und in dem Video, was man auch bei uns sehen kann, sieht man eigentlich ganz gut, dass der größte Teil der Schönspieler sowieso gar nichts damit zu tun hat. Die suchen den schnellsten Weg in die Kabine und wollen sich eigentlich aus der Situation lösen. Und Schari, Trainer und Verantwortliche und Spieler versuchen größtenteils auch eher, das Ding irgendwie auseinander zu ziehen. Und da kam der Stress, die Unruhe irgendwie, ja, eigentlich nur von den Zuschauern von KF Schari.
Ja, und die haben nichts auf dem Parkett verloren. Ich glaube, unser Kommentator Alex Nehler hat es gut eingeordnet, weil die hatten sich vorher super verkauft, ne? Hatten vorher richtig gut Stimmung gemacht in der Vorrunde und auch in der Zwischenrunde und sportlich auch vor allem richtig gut. Und dann sind die komplett untergegangen und irgendwie auch, ja, war eine komplette Unruhe drin und Verunsicherung drin. Und die erlebt hier gerade, das seht ihr nur bei uns im Podcast, die erlebt hier gerade auch unser Golden Retriever-Welpe Carlo. Der ist auch gerade ein bisschen verunsichert. Das Studio mit den Kameras und dem Licht hier, das ist noch nicht so überzeugend und sein Spielzeug überzeugt ihn gerade auch nicht mehr. Aber man muss dazu sagen, der Fußballkreis, und das kriegen ja auch viele Leute nicht mit, da wird sofort ermittelt. Ne? Also da wird auch sofort geguckt, wer hat da was gemacht, ne? Wer war da zugange und wer könnte da vielleicht auch noch gesperrt werden, ne? Und welche Vereine könnten da Strafen bekommen. Ne? Und wen ich da aber ausdrücklich loben muss, und den Eindruck hatte ich in allen Hallen, ne? Wir müssen ein kurzes Break machen an der Stelle.
Du wolltest irgendwie loben.
Ja. Und ausdrücklich loben muss man die Ausrichter einfach, ne? Also das habe ich in allen Hallen erlebt, wo ich Tumulte gesehen habe, wie viele Ordner da schnellstens auf dem Platz waren, um das Ganze zu vermeiden, um dafür zu sorgen, dass da die Leute auseinandergeschoben werden. Egal, ob es bei Spielern war, bei Zuschauern. Da ist natürlich auch die Krux. Also in Halle Brückmann, da können halt keine Zuschauer mal eben so jetzt irgendwie aufs Feld kommen oder so. Aber in anderen Hallen ist das halt möglich, ne? Also in Hucka, da haben wir das vor ein paar Jahren auch mal gesehen, dass ein Zuschauer aufs Feld gerannt ist oder so. Ja, da hat wohl keine Lust mehr. Vielleicht muss ich auch gleich mal mit ihm raus. Da haben wir es auch mal gesehen und jetzt ist es so, dass wir in Halle Kreuzstraße, Halle Brakel, da ist der Zugang halt ja auch direkt zum Platz da, ne? Da brauchen die Leute auch nicht sonderlich lange, um runterzukommen.
Ja, hatten wir auch in Nette in der Vorrunde, als es zwischen oder nach dem Spiel von Urania Lütgen Dortmund und Osmanlispor ein bisschen Geschubse gab. Da ist der Weg halt wirklich sehr, sehr kurz. Und wenn die Zündschnur auch entsprechend kurz ist, dann macht man halt die 3-4 Meter aufs Feld und mischt irgendwie mit, warum auch immer. Ich glaube, David Schmidtkötter von Urania hat es damals schon ganz gut gesagt, jubelt doch einfach, wenn ihr gewinnt, jubelt für euch und wenn ihr verliert, dann verliert ihr halt und verliert als Mannschaft und
ja, aus meiner Sicht ist da ganz viel fragile Männlichkeit mit bei einfach. Also ist ein Hallenfußballturnier, ey, so kommt klar. So, also da hat keiner was von euch auf dem Platz zu suchen. Wenn ihr mal einen Spruch kassiert, dann gebt einen Spruch zurück und das war's dann halt, ja, ne? Ja. Ich glaube, wir müssen mal kurz Pause machen. Ich glaube, der muss raus. Dann probieren wir es mal jetzt weiterzumachen. Ich habe mich auf jeden Fall beruhigt. Unser Golden Retriever Redaktionshelfer. Hoffentlich auch so langsam. Aber Jari, wir haben über die Zwischenrunde ein bisschen gesprochen, über die Favoriten, die raus sind, über die Tumulte, die es gab. Lass uns gern noch auf die Endrunde schauen, bei den Frauen, bei den Männern. Und ich würde sagen, wir fangen zum einen jetzt erstmal bei den Frauen an, weil die am Samstagmorgen den Finaltag als erstes spielen. Da geht's um 9.30 Uhr los, aufgeteilt in zwei Gruppen. Und jetzt ist die große Frage, kann irgendwer den BVB stoppen?
Das werden wir dann sehen. Ich glaube aber, die Chance ist auf jeden Fall größer als letztes Jahr. Zumindest war das so der Eindruck aus der Vorrunde.
Du warst in welcher Halle nochmal?
Ich war in Halle Nette für die Gruppe 1. Mhm. Hab da unter anderem den TV Brechten und den TuS Körne gesehen. Also 2 der 8 Endrundenteilnehmer, die dann dabei sein werden. Und gerade Brechten hat schon wirklich einen richtig, richtig guten Eindruck gemacht. Ist da wirklich komplett problemlos durchmarschiert.
Ist aber, glaube ich, auch der Anspruch.
Ist, ne, der Anspruch, also. Aber es gab in keinem Spiel vielleicht ein bisschen gegen Körne, gab es irgendwie den Eindruck, dass Brechten das nicht haushoch gewinnen würde. Gegen Körne war es, glaube ich, am Ende dann in Anführungsstrichen nur ein 3-1, aber alles andere teilweise 15-0 gewonnen und so. Ich glaube schon, dass Brechten dann eine von 3 Mannschaften ist, die den BVB gefährlich werden kann. Beim BVB hängt, glaube ich, auch viel davon ab, in welcher Besetzung die Mannschaft antritt. Vielleicht ist es die Mannschaft, die auch in der Vorrunde gespielt hat. Vielleicht kommt auch nochmal die ein oder andere Spielerin dazu, die das Team aufwertet. Dann wird es natürlich für alle anderen direkt um einiges schwieriger. Aber ich habe die Hoffnung, dass es sehr, sehr spannend werden kann.
Ja, wir werden ja sofort in der einen Gruppe halt sehen, dass wie der TV Brechten sich gegen den BVB schlagen wird, sind auf dem Papier die beiden besten Mannschaften. Beim BVB müssen wir ja noch dazu sagen, die spielen in diesem Jahr ja mit Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft. Haben da klar gesagt, die Spielerinnen aus der ersten Mannschaft, die werden nicht antreten. Das sind Profispielerinnen ja mittlerweile. Also die haben auf Profibedingungen umgestellt. Zu dieser Saison spielen dritte Liga in der Regionalliga West. Und da geht's auch um ganz andere Themen. Also ja, da ist Halle, glaube ich, auch eher, also das sagen wir ja auch bei vielen Männermannschaften, wenn wir jetzt darüber sprechen, irgendwie, dass bei den Herren auch jemand in der Landesliga auf Platz 1 ist und aufsteigen möchte oder so. Aber da ist es halt nochmal ein ganz anderes Niveau. Da geht es halt dann auch um ja richtig viel Geld, ja, um richtig viel Geld, was der BVB da rein investiert. Und dann ist eine verlorene Saison, die kann halt schon richtig viel kosten. Und ich finde es aber auch okay, dass der BVB das sagt, dass der Fußballkreis, glaube ich, hat auch offen das Gespräch gesucht, hat gesagt, wie machen wir es dieses Jahr, weil erste Mannschaft, das wäre ein bisschen zu dominant. Aber auch die zweite, das muss man ja auch dazu sagen, die spielen Westfalenliga, stehen da auch oben mit dabei. Ich glaube, nur Schalke müsste vor ihnen liegen in der Liga. Und ja, das ist dann trotzdem sehr, sehr schwierig für alle anderen. Also die haben auch eine richtig gute Mannschaft. Da sind Spielerinnen mit sehr viel Qualität, aber ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Kann man dann einfach sagen. Brechten wird interessant. Körner hast du angesprochen. Ich glaube, Außenseiterchancen muss man so klar sagen. Aber spielen halt Kreisliga A. Das ist dann halt auch nochmal was anderes als Aufsteiger auch in der Kreisliga A. Wen ich ja noch, und die hast du jetzt dann leider nicht gesehen, aber wen ich dann noch auf meinem Zettel habe, irgendwie mit Außenseiterchancen, wäre Westfalia Dortmund. Mhm. Weil die einfach einen sehr starken Eindruck machen, also insgesamt auch. Die sind aufgestiegen in die Bezirksliga. In der Bezirksliga sind sie auch sofort jetzt oben mit dabei. Der Verein scheint da wirklich sehr viel zu tun. Ich meine, gibt von außen immer wieder Häme und Kritik. Aber man muss ja wirklich anerkennend sagen, der Verein baut da im Frauenbereich was auf, im Juniorenbereich was auf. dass die erste Mannschaft, die Herren da natürlich auch nochmal Anspruch haben und die wollen unbedingt den Bezirkssieger und noch weiter und höher hinaus, das ist klar. Aber auch der Frauenbereich wird gefördert. Es wird möglich gemacht, dass die da überkreislich spielen können, dass die weite Fahrten auf sich nehmen können und haben da eine gute Truppe zusammen, eine gute Mannschaft, die in den letzten Jahren, letztes Jahr auch schon in der Endrunde mit dabei war. Ja, und dieses Jahr vielleicht, also die sehe ich am ehesten so auf dem, also hinter dem BVB und dem TV Brechten dann, mit dem man nun rechnen sollte. Das könnte halt eine spannende Konstellation sein, je nachdem, wer Erster in den beiden Gruppen wird und die treffen dann ja aufeinander in den K.O.-Spielen. Und vor allem hoffe ich ja auch, dass der ein oder andere Fan mehr sich in der Halle einfindet. Das ist morgens manchmal ein bisschen schwierig um 9.30 Uhr, aber gleichzeitig ist ja auch so, dass der TV Brechten als einziger Verein Frauen und Männer hat. Die müssen doppelt in die Tasche greifen. Ist dann insofern Ironie des Schicksals, weil die ja die Ticketpreise kritisiert haben. Das ist dann bitter. Aber wobei der Fußballkreis auch gestern bei der Auslosung hier gesagt hat, vielleicht gibt's da nochmal irgendwie eine Lösung für die, eine spezielle. Das war schwierig, aber wäre da wünschenswert. Ansonsten, wie findest du es grundsätzlich? Also wir haben ja auch Teams durch die Kooperation mit dem Fußballkreis Hagen mit dabei. Wir haben den TuS Esborn, wir haben SV Hohenlimburg unter anderem mit dabei. Gennebreck, VfL Gennebreck ist in der Gruppe 1 mit dem BVB Brechten und dem TuS Esborn. Wie findest du das grundsätzlich?
Gut, weil das Turnier sonst, glaube ich, sehr, sehr klein und überschaubar wäre und auch in einem viel kleineren Rahmen, glaube ich, stattfinden würde. Das wären dann, glaube ich, so viele Mannschaften, dass man das ganze Turnier wahrscheinlich an einem Tag durchziehen könnte. Deswegen finde ich es, glaube ich, gut, weil auch das Niveau besser wird dadurch. TuS Esborn als Kreisligist schafft es irgendwie Jahr für Jahr in die Endrunde, kommt auch immer mit viel, vielen Zuschauern hierher. Also die nehmen das Turnier auf jeden Fall ernst und haben richtig, richtig viel Spaß daran. Also anders als bei den Männern gibt es bei den Frauen, glaube ich, auch keine Gegenstimmen, dass diese Vereine nicht dabei sein sollten, wenn man an die Lüner-Vereine bei den Männern zurückdenkt. Und mit dem SV Hohenlimburg haben wir zumindest noch einen weiteren Landesligisten, der, glaube ich, auch komplett problemlos durch seine Gruppe marschiert ist. Und dann würde es jetzt vom Papier her wahrscheinlich so aufgehen, BVB Brechten in Gruppe 1, Hohenlimburg und Westfalia Dortmund in Gruppe 2, wenn es keine großen Überraschungen gibt. Dann knallt es, glaube ich, ab Halbfinale richtig.
Dann wird es richtig interessant. Du hattest mit Trainerin über den Modus auch so ein bisschen gesprochen. Da gab es ein bisschen Kritik. Kannst du ein, zwei Dinge dazu erklären, was vielleicht ja nicht so ganz passend empfunden worden ist?
Ja, um es kurz zu machen, gibt es Kritik daran, dass es wenig Möglichkeit gibt, irgendwie so miteinander zu agieren, weil es in feste Gruppen eingeteilt ist. Es spielt erst Gruppe 1, die haben dann Feierabend, dann kommt Gruppe 2 und man irgendwie, es sei denn, man bleibt dann wirklich den ganzen Tag in der Halle, was dann aber auch ein sehr, sehr langer Tag wird, wenn man bedenkt, dass in Renninghausen, glaube ich, bis 21 Uhr gespielt wurde und um 10:30 morgens angefangen wurde oder so. Und die Mannschaften einfach gerne den Austausch untereinander hätten, sich gegenseitig gern mehr sehen würden im Turnier, was ja bei den Männern, wenn Gruppe 1 und Gruppe 2 jeweils abwechselnd ihre Spiele bestreiten, einfach anders ist. Und in diesem Jahr ist es ja auch so, dass die Frauen ihre Vorrunde schon vor Weihnachten gespielt haben, jetzt ihre Endrunde spielen. Da geht so ein bisschen der Turniercharakter oder das Turnierfeeling verloren, wenn zwischen Spieltag 1 und Spieltag 2 irgendwie drei, vier Wochen vergehen. Das kann ich auch nachvollziehen. Vielleicht auch nicht anders möglich gewesen. Aber das sind so ein, zwei Kritikpunkte, die es gibt.
Wir hätten dann aber, also der Fußballkreis, also mit dem haben wir noch nicht darüber gesprochen, werden wir aber auch nochmal tun. Der arbeitet natürlich an so welchen Dingen. Also nimmt so eine Kritik auch an. Und das war ja auch der Anlass, weshalb man vor 3 Jahren, glaube ich, war es gesagt hat, ey, wir packen die Frauenendrunde und das Frauenhallenturnier zu den Männern mit dazu zeitlich ungefähr und setzen das dann zusammen. Das heißt, die Endrunde wird dann auch zusammengespielt, um dem Ganzen mehr Aufmerksamkeit zu geben, um dem Ganzen auch mehr Respekt zu zollen, dass es auch in der großen Helmut-Körnig-Halle stattfindet. Und das ist dann, wir haben im ersten Jahr vielleicht so ein bisschen makaber, wenn da irgendwie ja das halbe Rund komplett leer ist, ein paar BVB-Fans da sind, ein paar Brechten-Fans, ein paar Eichinghofen-Fans da waren. Aber es entwickelt sich und man muss halt wachsen und das fängt klein an. Ich glaube, so eine Kritik, die kommt beim Fußballkreis auch an und die nimmt man mit und man versucht, guckt dann, wie man es besser machen kann. Ich glaube, in diesem Jahr hätte man, und da hatte ich ein, zwei Stimmen auch gehört, hätte man das Problem einfach gehabt, man wüsste nicht genau, wo man es hätte ausspielen können noch. Mhm. Also man hatte ja den 1. Januar an einem Donnerstag, dann hat man Freitag, Samstag, Sonntag und es wäre, glaube ich, ein organisatorischer, ja, ein Riesenaufwand gewesen, dann vielleicht an den Zwischenrundentagen noch die Vorrunde der Frauen. Also es wäre ja schön gewesen, eine Woche vor der Endrunde dann auch die Frauen spielen zu lassen. Gleichzeitig wäre es, glaube ich, organisatorisch sehr, sehr schwierig gewesen. Man hätte auch wieder 6 Hallen gehabt, wie in der Vorrunde. Aber es ist halt auch die Frage, ob da irgendeine Halle wegen einem anderen Event vielleicht irgendwie besetzt ist oder sowas, von Vereinen besetzt wird. Ja, aber es sind Dinge.
Kommt ja auch zum Beispiel auf die ausrichtenden Vereine an. Ob's,
kommt auch noch mit dazu, weil es da, glaube ich, auch Überschneidungen
gibt. Zum Zwischenrundentag dann auch so viele Vereine gibt, die ausrichten können.
Und man findet auch nicht immer Vereine, die ausrichten wollen. Ne? Also auch das ist eine Schwierigkeit, weil man als Verein natürlich dann zusagt, dass man genug Ehrenamtler hat, genug Ordner stellt, genug Leute hat, die das Catering organisieren, Sachen verkaufen, ja, vielleicht auch einfach Wegweisen in den Hallen und das muss man alles stellen und das kann nicht jeder Verein in Dortmund. Das ist ja eine Riesenbürde und Riesenaufgabe. Ich glaube aber, dass man beim Fußballkreis sich Gedanken macht. Also nächstes Jahr wird es, glaube ich, sehr kompliziert, was die Tage angeht, auch bei den Männern. Aber dass es dem Ganzen auch gerecht wird. Ne? Und dass man vielleicht auch so einen Spieltag entzerren kann, dass man nicht von 10.30 Uhr bis 21 Uhr irgendwie gefühlt spielen muss oder vielleicht 20 Uhr. Aber es wird auf jeden Fall ein Thema. Wenn du dich festlegen müsstest, wer wird dein Sieger? Wer holt das Ding? Wir haben keine Ahnung.
Ich gehe mit dem TV Brechten. Ich habe die Mannschaft gesehen am ersten Tag. Ich wünsche mir auch, nicht weil ich was gegen den BVB habe, ich bin ja selbst BVB-Fan, sondern ich würde es mir einfach wünschen, dass es nicht so eine jahrelange Dominanz jetzt gibt und man irgendwann in das Turnier geht und sagt, warum spielen wir mit, BVB gewinnt eh. Deswegen fände ich es, glaube ich, ganz, ganz attraktiv für das Turnier, wenn es in diesem Jahr ein anderes Team machen würde als der BVB und da würde ich dem TV Brechten, glaube ich, die größten Chancen einräumen.
Ich sage deshalb, dass wir keine Ahnung haben, nicht vom Frauenfußball grundsätzlich, sondern grundsätzlich, wenn wir Tipps abgeben, also ja, wir haben eine katastrophale Quote in der Redaktion, innerhalb der Redaktion. Ich weiß gar nicht, ob deine besser ist als die vom Rest. Also ob du,
ich habe Türkspor als Stadtmeister getippt, die sind sehr früh ausgeschieden. ich habe Roche als die Enttäuschung des Turniers getippt, die sind in der Endrunde und machen es, glaube ich, sehr, sehr gut. Also
Ja. Vielleicht ein schlechtes Omen für den TV Brechten. Ich glaube aber auch, ich rechne ihnen ganz große Chancen aus, da ja bis ins Endspiel sogar einzuziehen. Bin auch für eine Überraschung offen. Ich würde mich einfach mal aus dem Fenster lehnen und sage, wir haben eine ganz große Überraschung. Westfalia Dortmund holt den Titel, weil einfach die Konstellation vielleicht ganz gut passt. Weil man vielleicht Brechten überrascht in einem Halbfinale, wenn da Erster gegen Zweiter, glaube ich, spielen von den jeweiligen Gruppen. Westfalia vielleicht Erster wird, Brechten Zweiter. Und dann im Finale braucht man gute 12 Minuten, um das Ding zu holen. Ich fände es spannend. Also ich bin da sehr offen für, bin da sehr gespannt. Und ja, ihr werdet es bei uns live mitverfolgen. Ab 9.15 Uhr werden wir, glaube ich, auf Sendung sein. An dem Samstag werden das Ganze begleiten mit Interviews, mit Kameras aus verschiedenen Perspektiven, Zeitlupen. Die ganze Regie ist vor Ort. Also das komplette Programm, was wir bei Männern haben, haben wir bei den Frauen auch. Begleiten das dementsprechend mit Live-Tickern und aktueller Berichterstattung. Und ja, ich freue mich drauf. Ich finde, das hat ganz viel Charme, das hat ganz viel Reiz. Und ich glaube, das wird ein gutes Turnier. Und man sieht halt auch wirklich Jahr für Jahr, dass der Frauenfußball sich in Deutschland grundsätzlich, aber auch in Dortmund Stück für Stück weiterentwickelt. Und das ist eine positive Entwicklung, das muss man so sagen. Aber da muss weiter dran gewerkelt werden, da muss weiter Aufmerksamkeit für geschaffen werden. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir hier drüber sprechen, aber auch, dass dieses Turnier die entsprechende Aufmerksamkeit in der Helmut-Körnig-Halle bekommt und ja dann halt auch vor dem Männerturnier stattfindet und die Leute das dann halt auch mitbekommen und wissen, hey, da ist was, da passiert was und das ist wichtig auch für den Fußball in Dortmund und für den Fußball grundsätzlich. Wir machen jetzt den Switch und blicken auf die Männer und ich finde es richtig gut, dass unsere Erzählung hier unseren Golden Retriever-Welpen Carlo so langweilen, dass er eingeschlafen ist und dass er sich bequem gemacht hat. Ihr seht jetzt gerade im Podcast, wenn ihr da zuschaut, müsstet ihr sonst umswitchen, wenn ihr im Podcast gerade mit dabei seid, seht ihr gerade die Carlo-Cam. Der hat sich bequem gemacht, der hat sich hingelegt Und der fühlt sich dann doch jetzt hier ganz wohl am Lensing Media Port. Das tun wir auch hier am Dortmunder Hafen. Hier sitzen wir seit ja knapp über einem Jahr. Wir als Sportredaktion nicht explizit, wir sitzen in der Innenstadt. Aber die Ruhrnachrichten mit vielen, vielen Abteilungen und Teams sitzen hier jetzt am Dortmunder Hafen, wirklich schön gelegen, direkt am Kanal, mit schöner Aussicht und schönem Ausblick und schönem Studio, in dem wir hier sitzen. Und da blicken wir jetzt auf die Endrunde der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft der Herren. 40. Ausgabe, ganz besondere. Wir werden einen neuen Stadtmeister haben, finde ich auch, ist eine coole Sache. Nicht, dass ich es Türkspor jetzt irgendwie gewünscht hätte oder so. Ich habe die ganz hoch eingeschätzt, aber einfach als Oberligist und amtierender Stadtmeister und mit dem Spielermaterial, was die haben. Aber es könnte sein, dass wir dieses Jahr was ganz Verrücktes erleben. Und wir gehen jetzt einfach mal die vier Gruppen durch, sprechen danach noch über unsere Prognosen, können dann ja den Fluch auf ein, zwei Teams legen, wo wir sagen, die werden Stadtmeister und dann werden sie es definitiv nicht, weil wir einfach keine Ahnung haben. Aber wir gucken mal und fangen mit Gruppe 1 an. Die seht ihr bei uns im Hintergrund im Podcast. Wir haben den TuS Eichinghofen, Mengede 0820 und DJK Blau-Weiß-Huckade. Du hast, glaube ich, keins der Teams oder hast du in...
Ich habe keins der Teams gesehen, ne? In meiner Halle. Ich war in Brakel in der Vor- und in der Zwischenrunde. Habe aber natürlich viel gelesen. Wir haben uns über alle Mannschaften, die noch dabei sind, unterhalten. Ich habe zwischendurch auch immer mal wieder in unsere Streams reingeschaut, deswegen so ein bisschen Überblick verschafft. Habe ich mir dann schon.
Ja.
Ich glaube, man kann für alle Gruppen einfach schon mal vorne wegschreiben, es ist für jeden alles möglich in diesem Jahr. Es gibt keine Mannschaft, die so souverän durchs Turnier bisher marschiert ist, dass man sagen könnte, jo, die werden auch ihre Gruppe auf jeden Fall gewinnen. Genauso gibt es keine Mannschaft, bei der man jetzt sagen kann, okay, das ist definitiv die schlechteste Mannschaft in der Gruppe, die sehen wir am Freitag, aber die wird am Samstag allenfalls als Zuschauer nochmal dabei sein, aber nicht mehr spielen dürfen. Und das mit dem Blick auf die 12 Mannschaften und die vier Gruppen gilt, glaube ich, für alle.
In Gruppe 1, da würde ich sagen, ist dann vielleicht doch die souveränste Mannschaft bislang des Turniers. Mengede 0820. Ich habe zwei Spiele, glaube ich, gesehen, so halb komplett, nicht immer, weil wir in der Redaktion, wenn ich in der Redaktion sitze, auch immer wieder hin und her switchen. Die treten einfach sehr souverän auf. Die haben gute Hallenspieler, die haben Erfahrung, es ist ein super Mix, den die haben. Also Leute wie Christoph Thielka, wie Robin Diekmann, die so das Turnier einfach seit zig Jahren kennen, die Helmut König alle seit zig Jahren kennen und wissen, worauf es ankommt. Wir haben aber auch junge Spieler wie Louis Wissing, Elias Makan, Michael Bayer, den Torjäger, die einfach dann auch was Erfrischendes mitbringen. Und die spielen sehr diszipliniert. Also Nico Anders hat die wirklich sehr, sehr gut eingestellt. Dann haben die immer noch einen schönen, netten Anhang mit dabei, der für ein bisschen Begeisterung sorgt und alles rot-gelb strahlen lässt. Muss ich wirklich sagen, von allen Mannschaften, die wir in der Endrunde haben, haben die bislang für mich den stärksten Eindruck gemacht, einfach wie die aufgetreten sind, also wie souverän und wie abgezockt und haben sich null aus der Ruhe bringen lassen in keinem Spiel. Ich glaube auch kein einziges verloren. Ja, ich glaube, die müssten alles gewonnen haben bislang. Und die sehe ich dann schon ein Stück weit vor Eichinghofen und Blau-Weiß-Huckade. Ich traue aber Huckade die Überraschung zu. Also der TuS Eichinghofen wirkte nicht unschlagbar. Hinten raus waren sie es dann immer schon sehr, sehr gut gemacht, haben viel Qualität gehabt. Haben auch nochmal durchgewechselt, also das ist auch nochmal ein Privileg, haben 4-5 Spieler, glaube ich, ausgetauscht zum zweiten Zwischenrundentag, also zum Zwischenrundensonntag, das muss man auch erstmal können, aber Blau-Weiß-Huckade, natürlich nicht die stärkste Halle gehabt in der Halle Huckade, das muss man sagen, aber auch da muss man erstmal in die Endrunde einziehen, ne? Auch gegen eine starke Öspeler Mannschaft, das Öspeler hat sich richtig teuer verkauft, auch gegen die muss man gewinnen und die stellen noch den besten Torjäger, Jan-Luca Knob, 15 Tore hat er.
15 Tore und damit 4 bzw. 5 Tore Vorsprung auf den zweiten und dritten.
Der zweite ist, glaube ich, nicht mehr mit dabei.
Der dritte auch nicht.
Okay.
Das sind Bernhard Glogiani von Türkspor und Mohamed Jari von Schari. Mhm. Und dann kommt mit 9 Toren Menge des Thielka. Mhm. Also der ist so der erste echte Verfolger von Jan-Luca Knob. Gehe ich auch total mit. Also Menge, da habe ich jetzt nicht viel gesehen, aber wir hatten es auch schon im letzten Jahr, als Menge in die Endrunde eingezogen ist, dass auch von, nicht nur von Spielerseite, sondern auch von Trainerseite sehr offensiv gesagt wird, wie viel Bock man auf das Turnier hat. Mhm. Und dass man das nicht irgendwie so als Zusatzding irgendwie so vor der Vorbereitung sieht, sondern schon als etwas, wo man so weit kommen möchte wie möglich und ich glaube, das ist auch etwas, was sich dann auf die Mannschaft überträgt, wenn der entsprechende Stellenwert auch vom Trainer mitgegeben wird. Und Blau-Weiß Huckerde ist halt gerade richtig krass im Flow. Und wenn die es schaffen, das vom jetzt Sonntag noch auf den Freitag zu übertragen, dann muss ich Eichlinghofen vielleicht ziemlich warm anziehen. Ich glaube, Kevin Großkreuz hatte auch unserem Kollegen Timo Janisch gesagt, wenn sie jetzt so spielen wie am Sonntag, dann ist Freitag wahrscheinlich Feierabend.
Mhm. Eine realistische Einschätzung. Ne?
Genau. Vielleicht auch der Weckruf zur passenden Zeit, aber ich glaube, wir werden am Freitag einfach richtig, richtig viele spannende, enge Duelle und Gruppen sehen und können uns darauf sehr, sehr freuen.
Deine beiden Teams, die ja weiterkommen in Gruppe 1?
Mengelt und Eichlinghofen. Nicht, also, keine Ahnung. Wird super, super eng und super schwierig. Ich glaube, in allen Gruppen wird es so ein Bauchgefühl-Tipp werden.
Definitiv. Also ich sehe es auch sehr ausgeglichen. Ich sag Mengelde und Huckerde.
Ich wollte sagen, du hörst dich an, als würdest du mit Huckerde mitgehen. Ja. Warum nicht?
Nicht weil Eichinghofen vom Kader her vielleicht die beste ist die beste Mannschaft in dieser Gruppe, auch mit den Verstärkungen, die sich noch geholt haben und wie die aufgestellt sind, einfach breit auch aufgestellt. Zwei richtig starke Hallentorhüter mit Oliver Roll und Andreas Lichtner auch. Aber ich traue den beiden einfach mal eine Überraschung zu. Also Mengelde wäre es noch nicht mal eine Überraschung, weil Mengelde einfach ein sehr starkes Hallenteam hat und auch ist. Das haben sie jetzt gezeigt, die ersten zwei Wochen. Und Blau-Weiß Huckerde, ich habe sehr viel Halle Huckerde geguckt. Das war so das, was am häufigsten bei uns lief auf dem Fernsehen in der Redaktion. Die anderen Hallen liefen bei mir auf dem Rechner, auf dem zweiten Bildschirm. Und Blau-Weiß, frenetische Anlagen, die werden richtig Bock haben. Die werden aber auch diszipliniert verteidigen. Also das hat man auch gemerkt. Also die spielen nicht furios drauf los. Das war so ein bisschen eher der Ansatz von Sus Özbekley, was sehr viel Spaß gemacht hat, aber dann auch ja Räume eröffnet hat für andere Teams. Die werden diszipliniert sein und die werden auch hart verteidigen. Und das können auch unangenehm sein und können vielleicht der Schlüssel zum Erfolg sein. Gruppe 2, schauen wir mal drauf. Westfalia Huckerde, der VfR Sölde und der BSV Schüren. Und da würde ich also direkt aus meiner Perspektive sagen, haben wir vielleicht auch zwei sehr souveräne Bezirksligisten mit dabei. Huckerde hast du persönlich gesehen? Ja. Über zwei Wochen auch?
Über zwei Wochen das ganze Turnier und wurde mit jedem Turniertag irgendwie stärker. Also der Sonntag jetzt, der letzte Zwischenrundentag war extrem beeindruckend. Komplett ohne Gegentor durchmarschiert und hatte nicht das Gefühl, dass sie in irgendeinem Spiel dafür in Frage kommen, nicht als Sieger vom Feld zu gehen. Also das war schon richtig, richtig gut. Sölde habe ich so ein bisschen nebenbei gesehen in der Brückmannhalle.
Auch das war sehr souverän.
Ich wollte gerade sagen,
das war auch echt gut. Also in so einer Halle Brückmann mit den Namen, das war wirklich gut. Also
ja, also Sölde generell eine Mannschaft, die in der Halle gerne mal auftrumpft. Und wir haben, glaube ich, ganz am Anfang drüber gesprochen, da sind halt richtig viele Spieler dabei, die das Turnier sehr gut kennen und genau wissen, um was es geht und wie man es schafft, da weit zu kommen. Und das war, glaube ich, sehr beeindruckend, was die Mannschaft von Marcel Möller da gemacht hat.
Ja, wir hatten
auch von dem Überkreuzspiel gegen Eichlinghofen, wo sie, glaube ich, 1-5 verloren haben, sich davon so gut zu erholen, dann Sarajevo Bosna noch im Spiel direkt danach wieder zu schlagen, spricht ja dann schon mal auch sehr für den Charakter der Mannschaft.
Wir hatten mit Florian Gondrum gesprochen, der uns nach der Auslosung ein kurzes Statement gegeben hat, wie er die Gegner einschätzt, hat Sölde sehr, sehr gelobt, hat gesagt, da sind Spieler bei mit Sebastian Schröder, mit Emias Simatos, Patrick Johann, die wissen, wie Halle geht, ne? Quirlig, wendig, schnell, beweglich, also die können das echt gut und den kommt dann auch der Kunstrasen in der Helmut-Körnig-Halle kommt denen auch eher entgegen und ist dann was Positives. Und jetzt haben wir über die beiden Bezirksligisten so viel gesprochen, haben die so viel gelobt und dann haben wir da einfach den BSV Schüren, wo wir eigentlich mal die Tage noch vor Turnierbeginn zusammenzählen müssten, wie viele Titel sich da im Kader irgendwie zusammenstellen. Wir haben Mohamed Atschil da, wir haben Kevin Brümmer, Arif Ed, Marcel Münzel, die haben alle schon mal das Turnier gewonnen, teilweise auch zweimal oder vielleicht sogar auch dreimal, müssten wir mal nachgucken. Wir haben Andreas Lüder da auch mit dabei, also da ist so viel Erfahrung mit dabei und das ist jetzt hier keine Altherrentruppe, ne? Also nur weil die alle irgendwie um die 30, Anfang 30 sind, irgendwie vielleicht der eine oder andere auch schon Mitte 30, die können gut Fußball spielen. Die haben sich am Sonntag ein bisschen schwer getan in der Halle Kreuzstraße, ist aber auch jetzt vielleicht nicht so die ganz große Überraschung. Also Schari ist unangenehm zu spielen. Der FC Roche hat von der Qualität her eine Mannschaft, die Westfalen-Oberliganiveau hat, mit den Einzelspielern, die sie da mit dabei haben. Und ich glaube auch, die Halle Kreuzstraße war einfach grundsätzlich ein bisschen hitzig. Also auch das Spiel vom BSV Schüren gegen Westfalia Wickede, da wurde mehr diskutiert teilweise als Fußball gespielt. Da waren Hände von Spielern irgendwie gegenseitig an irgendwelchen Hälsen. Dinge, die man eigentlich überhaupt nicht braucht, die nicht sein müssen. Hätte ein bisschen abgezockt, hat gut getan, aber war vielleicht auch grundsätzlich einfach an dem Tag eine etwas hitzigere Stimmung in der Halle. Das hat man am Vortag vielleicht auch schon ein bisschen gespürt bei ein, zwei Spielen. Da gab es auch mehr Zeitstrafen als Torchancen in der einen oder anderen Partie. Aber ja, der BSV Schüren, vielleicht dann nach Appelbeck der größte Titelfavorit, vielleicht auch sogar der größte Titelfavorit. Wie schätzt du es ein?
Ähnlich wie Eichlinghofen. Ich glaube, Kevin Brummer war es auch, der bei uns gesagt hatte, wenn, genau das gleiche, was Kevin Großkreuz sagte, wenn sie am Freitag nochmal so auftreten, dann ist auch da Schluss, weil Hukade und Sölder einfach viel, viel zu stark dafür sind, um sich nochmal irgendwie Ausrutscher erlauben zu können. Schön gegen Schari verloren, gegen Mengede, glaube ich, verloren am Sonntag. Also die sind auch alles andere als unantastbar. Das gilt ja sowieso für jede Mannschaft. Für Appelbeck auch, wenn wir gleich in die nächste Gruppe gehen. Ich glaube, wenn Schüren es schafft, die Qualität abzurufen, die in dem Kader steckt, weil die ist wirklich riesig, gepaart mit dieser unglaublichen Erfahrung und dann muss Schüren eigentlich auf jeden Fall am Freitag da durchkommen. Aber ja, es ist super schwierig, Huckard und Sölle. Von dem, was sie bisher im Turnierverlauf gezeigt haben, sind halt auch auf jeden Fall Kandidaten dafür.
Ja.
Und deswegen.
Hukade muss man auch erstmal sagen, so souverän weiterzukommen. Was glaubst du, welchen Impact kann da Florian Gondrum noch haben? Also, der kennt die Endrunde in- und auswendig, hat die in allen Facetten schon mitgemacht, irgendwie war in zig Finalspielen, hat das Ding ein paar Mal gewonnen auch.
Ich glaube, das haben wir vor allem letztes Jahr beim Run von Hukade in der Körnig-Halle gesehen, wie wichtig er dann als Fixpunkt irgendwie in der Mannschaft gewesen ist, an dem kann man sich sehr gut orientieren und der ist dann auch einer, der mal für die besonderen Momente sorgt, genauso wie Luca Kletsch das im letzten Jahr getan hat. Ich glaube aber, dass Hukade vor allem halt dieses sehr, sehr krasse Kollektiv nach vorne bringt. Ich habe auch mit dem Kapitän, mit Daniel Karuna-Rattner gesprochen am Sonntag, der auch genau das gesagt hat, jeder muss erstmal seine Aufgabe erledigen, wir müssen so diszipliniert spielen, wie es irgendwie geht, weil das ist in der Halle schon eigentlich wichtiger, als irgendwie ständig ins 1-gegen-1 zu gehen, auch wenn das attraktiver aussieht. Aber Erfolg kommt erstmal dadurch, dass man diese taktischen Vorgaben irgendwie komplett durchzieht und hatte gesagt, die besonderen Momente kommen dann von ganz allein, wenn man irgendwie so das Grundgerüst hat. Und für diese besonderen Momente sind dann wahrscheinlich Florian Gondrum und Luca Kletsch genau die richtigen Spieler.
Ja, und die diszipliniertesten Mannschaften, das finde ich ein sehr, sehr sinnvoller Ansatz, haben vielleicht den größtmöglichen Erfolg. Und ich glaube auch grundsätzlich in dieser Konstellation, in dieser Gruppe, hilft allen drei Mannschaften der Kunstrasen auch weiter. Also es kommt ihnen nochmal entgegen, wenn der Ball.
Ich glaube auch, keine Mannschaft wird schlechter dadurch.
Ja, weiß ich nicht. Also
in der Gruppe.
In der Gruppe, ja, in der Gruppe, ja, das kommt ihnen, also genau, also grundsätzlich würde ich sagen, vielleicht ein, zwei Mannschaften, die müssen sich ein bisschen an den Kunstrasen gewöhnen, das ist schon was anderes, aber in der Gruppe kommt denen der Kunstrasen entgegen, weil der Ball dann einfach nochmal anders läuft, die mit dem Ball anders umgehen können. Das ist für mich vielleicht auch so das ist die beste Gruppe aus meiner Sicht auch, die wir da haben, weil das so starke Teams sind und so konstant ist. Deine beiden Mannschaften. Extrem schwierig, ne?
Extrem schwierig. Aufgrund der Eindrücke vom Sonntag würde ich Hukade auf jeden Fall mit reinnehmen und setze dann auf die Überraschung, dass Sölde es vor dem BSV Schüren über die Ziellinie am Freitag schafft und Schüren überraschend ausscheidet.
Ah ja, ja, das wird man in Schüren nicht gerne hören. Ich sag, die beiden grün-weißen Teams machen es, der VfR Sölde und der BSV Schüren. Ich glaube, Huckade wird ein bisschen entzaubert. Bin aber sehr gespannt. Und ja, das bleibt echt spannend. Gruppe 3, schauen wir drauf. Der SV Westrich ist da mit dabei, der TV Brechten und der FC Roche. Westrich hat sich in deiner Halle.
In Brakel.
Ja, in Brakel mitqualifiziert, TV Brechten in der Hallo-Karte. Die haben da richtig Alarm gemacht. Haben auch ein paar Freunde mitgebracht vom TuS Krukel, die ja sich im Fanblock noch eingefunden haben. Ich hatte mich erst gefragt, was ist denn da jetzt rot-weiß? Warum sind die jetzt rot-weiß? Planen die da irgendwas, irgendeine Choreo oder so? Will ich dann die ersten Fotos von unserem Fotografen erhalten haben und gesehen, ach, TuS Krukel. Und das fand ich wirklich sehr schön. Da hat man sich wohl irgendwann mal gesagt, man findet sich ganz nett und gut. Und TuS Krukel hat ja wirklich, wenn man sagt, es gibt einen Fanpreis nur für die Vorrunde, dann müsste ja TuS Krukel den bekommen, weil die haben richtig Alarm gemacht in der Halle
Brückmann.
Brückmann, ja. Genau. Brückmann war es. Und wurden nur gelobt von allen Seiten, was die da für eine Stimmung gemacht haben, weil die halt durchgehend Stimmung gemacht haben. Also auch wenn Krukel nicht gespielt hat, wenn Krukel verloren hat und wenn Krukel gespielt hat, war es am lautesten. Die haben durchgehend Stimmung gemacht. Also da nochmal ein Riesenlob und cool, dass die mit dabei waren. Und vielleicht kriegt Brechten da etwas zusätzliche Unterstützung. Und dann haben wir noch den FC Roche mit dabei, den Landesliga-Tabellenführer. In der Halle Kreuzstraße dann doch souveräner durchgekommen, als wir es vielleicht erwartet und prognostiziert hatten. Mussten gar nicht mehr ins Lucky Loser Spiel, sondern sind über Kreuzspiele direkt eingezogen. Und auch das muss man erstmal schaffen. Wie siehst du da die Rollen verteilt in der Gruppe zwischen Westrich, Brechten und dem FC Roche?
Roche, der Favorit, und Brechten und Westrich machen dann den zweiten Platz unter sich aus.
Siehst du ein Team stärker zwischen Westrich und Brechten?
Ich würde Westrich, glaube ich, einen kleinen Ticken vor Brechten sehen. Westrich bezirksliga Spitzenreiter, Brechten kämpft um den Klassenerhalt. Das hatte jetzt in Halle nicht unbedingt so viel zu bedeuten. Aber Westrich fand ich auch bis auf wenige Phasen in den Spielen schon insgesamt sehr, sehr, sehr dominant und auch wirklich mit guten Einzelspielern. Lukas Ziegelmeier, da der Kapitän, mal als ein Beispiel genannt, der wirklich eine Maschine ist, der im Vollsprint, glaube ich, jeden Weg zurücklegt in der Halle, gefühlt 80% seiner Zweikämpfe gewinnt, gleichzeitig noch torgefährlich ist, und so ein Spieler kann auf jeden Fall dann das Ruder herumreißen, wenn es mal nicht so läuft. Den hat Brechten dann vielleicht auch, wenn ich an Dominik Deppe denke, der, glaube ich, ein sehr gutes Turnier spielt. Du hast Brechten mehr gesehen als ich.
Ja, stand zur Debatte fürs Team der Zwischenrunde, war der Spieler neben Friedo Feldmeier. Am Ende ist Friedo Feldmeier vom Blau-Weiß-Huckade geworden, der da aber am ehesten zur Debatte stand. Ja,
ja. Brechten und Westrich auf Augenhöhe, oder wie siehst du es?
Westrich vielleicht noch einen Ticken vor. Also du hast gerade Lukas Ziegelmeier angesprochen. Da gab es unfassbares Video, glaube ich, aber aus der Vorrunde schon, wie ein Ballverlust irgendwie vom Westrich war und der da zurücksprintet und eigentlich, der hat gar keine Chance, ihn irgendwie zu bekommen und den Ball dann am Ende noch ins Ausgrätscht wieder im Konter der Gegner, die, glaube ich, 3-1 eigentlich aufs Tor laufen, und unfassbarer Spieler, unglaubliche Präsenz mit seinen 1,90, körperlich auch sehr stark, und ja, der bringt da einiges mit. Westrich sehe ich einen Ticken vor dem TV Brechten. Es gibt eine Sache, die den TV Brechten unglaublich auszeichnet, und das ist dieser Zusammenhalt, dieses Grundsatz. Also nicht, dass der im Westrich nicht ähnlich groß wäre, aber darüber hat dieser Verein, glaube ich, auch in der Halle Huckade gelebt. Also wenn man die Nachricht bekommt, dass irgendwie am Zwischenrundensonntag, wichtigster Tag eigentlich, über das ganze Wochenende verteilt und auch mal Vorrunde ausgeklammert, Vorrunde sollte eigentlich für die meisten Bezirksligisten so machbar sein zu überstehen, aber dann kriegt man am Zwischenrundensonntag, verletzt sich der Torwart irgendwie kurz vor Beginn, und dann muss René Mennebrücker ins Tor, der vorher auf dem Feld eigentlich auch echt ein wichtiger Faktor war und auch gut harmoniert hat schon. Ne? Der war ja schon im Brechten, kam jetzt im Winter zurück, passt da, glaube ich, auch super hin. Und dann musste er ins Tor, und dann macht er das, als hätte er nie was anderes gemacht. Also wirklich, da muss man seinen Hut ziehen, hat das wirklich gut gemacht, auch gegen Mannschaften wie Aplerbeck beispielsweise. Und dieser Zusammenhalt in dem Team, das war auch sehr spürbar. Das hat Maurice Erni auch bei Uwe Kiska im Interview ein paar Mal auch erwähnt. Irgendwie, da springt jeder für den anderen in die Bresche. Deshalb ich sehe die fußballerisch vielleicht nicht ganz so stark wie den SV Westrich, vielleicht Westrich einen Tick vor, aber ja, der TV Brechten hat vielleicht nochmal die eine oder andere Komponente, die er für einen extra Push geben kann. Und dann haben wir ja noch den FC Roche und die haben einfach keinen positiven Eindruck bei mir hinterlassen in der Vorrunde. Ne? Also die waren einfach, hatte nicht das Gefühl, dass die groß was mit dem Turnier anfangen können. Dann sagte mir noch ein Kollege, dass er am Freitag mit dem Spieler gesprochen hat, der auch so war, oh, müssen wir Sonntag jetzt nochmal wiederkommen irgendwie, war auch nicht so begeistert. Ich weiß, war es am Samstag? Bin mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher, ob Roche am Freitag oder Samstag gespielt hatte. Aber der Spieler war auch, also vielleicht einfach müde, ne, weil einfach, ja, steht jetzt jede Woche was an, wir hatten die Feiertage irgendwie. Und jetzt lehnen die sich ganz weit aus dem Fenster, auch am weitesten. Also alle Teams, mit denen wir gesprochen haben, gesagt, ja, wäre schön, wenn wir den Samstag erreichen. Und der Trainer, Marcel Radke, finde ich sehr, sehr sympathisch sogar dann an sich, dass er es so raushaut, wir wollen das Ding jetzt hier gewinnen. Ja, und den Kader dafür haben die, definitiv. Ob die es jetzt mal auf den Platz bringen können, weil das hatten wir die letzten 2 Jahre, glaube ich, auch schon gesagt. Der Kader hat sich jetzt noch mal ein Stück weit verbessert. Also da sind noch mal 1, 2 Granaten mit dazugekommen, mit denen wir gar nicht so gerechnet haben. Aber ob das jetzt wieder so hinhaut, abwarten. Die müssen jetzt liefern, ne? Also auf die Worte müssen jetzt Taten folgen. Und weiß nicht, ob du die vielleicht sogar auf Augenhöhe mit Schüren siehst, mit Aplerbeck vielleicht sogar vor den beiden.
Ich würde auch erstmal kurz betonen, dass ich es sehr, sehr positiv finde, dass wir einen Trainer haben, der sehr offensiv mit den Ambitionen umgeht, weil Hand aufs Herz, jede Mannschaft, die am Freitag da ist, hat irgendwo im Hinterkopf den Traum, auch den Titel zu holen. Und weiß ich nicht, Aplerbeck, also ich glaube, Markus Stiepermann hat auch gesagt, so als einziger Oberligist und klassenhöchste Mannschaft müssen wir das Ding eigentlich holen. Alle anderen stapeln da eher tief, obwohl mit Sicherheit der BSV Schüren und vielleicht auch der ein oder andere Landesligist schon intern das Ziel ausgerufen hat, ey, die Chance in diesem Jahr ist so groß wie nie, lass uns das Ding noch holen. Deswegen finde ich es erstmal gut, dass Roche das so offensiv macht. Und für mich steht da ja auch die Qualität dahinter, mit der man den Titel holen kann. Ein paar Mal, wie jede andere Mannschaft auch, gestolpert haben gegen Schari, in der Gruppe verloren. Nachher das entscheidende Spiel gegen Schari wiederum gewonnen. Und da wäre auch die große Frage, glaube ich, eher, wie es taktisch und in Sachen Disziplin dann funktioniert, weil so qualitativ, technisch und was, weiß ich nicht, den Torabschluss angeht und so, da gibt es wenig andere Mannschaften, die Roche noch irgendwie das Wasser erreichen können.
Wir haben Florian Juka, wir haben Emre Jasilova, wir haben Jeffrey Malcherek, wir haben Zivko und Pierre Radojcic, glaube ich. Wir haben beide Radojcic.
Wir haben Phil Rosenkranz, ne? Wir haben Marcel Ramsey. Also da ist genug Qualität da und auch eigentlich genug Turniererfahrung da.
Sehr viel Oberliga-Erfahrung auch. Ne? Also die haben alle schon hoch gespielt, die wissen. Also die können alle mit dem Ball unglaublich gut umgehen und da wird Kunstrasen vielleicht auch nochmal ein ganz großer Faktor sein. Ja, der Zusammenhalt und das Zusammenspiel, das ist vielleicht das größte Thema.
Und dann noch vielleicht die Frage, wie man mit Rückschlägen umgeht, wenn man zum Beispiel gegen Westrich oder Brechten irgendwie früh ein Tor kassiert, ob man dann schnell unruhig wird, weil man im Hinterkopf hat, hey, wir wollen das Ding gewinnen, wir müssen jetzt ganz, ganz schnell dieses Ergebnis korrigieren, oder ob man, was wichtiger wäre, es schafft, dann Ruhe zu bewahren und sich auf seine Qualitäten oder auf seine Qualität vertraut.
Ja. Wir blicken. Ach so, wir hatten noch gar nicht gesagt, welche beiden Teams weiterkommen. Ich nehme das jetzt ab. Also ich sage, der FC Roche und der SV Westrich kommen weiter, ziehen ins Viertelfinale ein. Was sagst du?
Von meiner Argumentation her gerade gehe ich da dementsprechend dann auch mit Westrich und mit Roche.
Okay. Letzte Gruppe. Gruppe 4. 2 Landesligisten. Das ranghöchste Team, der Fußball-Oberligist, AS 09, Dortmund, Rakel, Hannibal und Aplerbeck. Wen schätzt du da am besten ein?
Fast vielleicht sogar die schwierigste Gruppe zum Einschätzen. Aplerbeck hat so viel Schwäche gezeigt bisher im Turnier. Hat verloren gegen Dorstfeld, lag gegen Brechten 1-3 hinten, lag gegen Özpel, glaube ich, auch.
Ja, die haben auch gegen Özpel 3 Tore kassiert.
Und so.
Das hat Marco Stiepermann hat
gegen Ewing Lindenhorst, glaube ich, auch 3 Dinger reinbekommen, ja. Und so. Da ist so viel Potenzial für die anderen Mannschaften, Aplerbeck zu schlagen. Und ich glaube auch, dass Aplerbeck ja in der Besetzung bleiben wird, mit der sie bisher unterwegs waren. Florian Rausch kam, glaube ich, als letzter noch für den Zwischenrunden Sonntag dazu.
Und Lars Warschewski kam wieder zurück, der war erkrankt am Zwischenrunden Freitag.
Und in der Konstellation würde ich Aplerbeck gar nicht so weit vor den beiden Landesligisten sehen. Hannibal letztes Jahr auch mit Aplerbeck in der Gruppe gewesen, hat Aplerbeck da, ich glaube, 5-2 geschlagen. Hannibal irgendwie traditionell richtig, richtig gute Hallenspieler dabei. Aber auch da das Turnier irgendwie so ein Auf und Ab. Also da ist auch irgendwie nach oben und unten sehr viel Spielraum. Und beim SV Brakel, die habe ich dann jetzt in der Zwischenrunde bei mir in der Halle gehabt, da hängt es halt schwer davon ab, in welcher personellen Konstellation der Landesligist antreten kann und wird. Da gab es diverse angeschlagene Spieler, die erst dabei waren, dann nicht mehr oder andersherum. William Valenti war krank, war nicht dabei. Anijan Mert hat nur einen Zwischenrundentag gespielt und ich glaube, allein Zwischenrunden Samstag und Sonntag gab es, glaube ich, 4 oder 5 personelle Wechsel, weil dann auch noch am Samstag Benedikt Buchholz, der Kapitän, mit roten Karte sich verabschiedet hat und so. Wenn Brakel in Bestbesetzung antreten kann, dann sind die auf jeden Fall alles andere als Außenseiter in dieser Gruppe. Eher im Gegenteil. Anijan Mert war richtig, richtig stark am Sonntag, hat, glaube ich, in 2 Spielen 5 Tore geschossen. Wie in jeder anderen Gruppe auch, alles komplett offen.
Ich sehe es aber so, dass Aplerbeck muss den Anspruch haben, da durchzukommen. Ne? Also als erster im Idealfall auch. Ich fand es sogar schade, also kann es sogar verstehen. Ne? Also für die spielen halt in so einem semi-professionellen Bereich. Die trainieren 4-mal die Woche, die machen Videoanalyse und so, die machen schon mehr als eigentlich fast alle Teams, die ja jetzt in der Helmut-Körnig-Halle sind, im Alltag, im normalen Fußballtrainingsalltag. Ich finde es dann schade, aber dass Marco Stiepermann sagt, ja, hey, Fokus liegt bei uns auf der Liga, wobei ich das natürlich auch verstehen kann. Ne? Ja. Also da geht es darum, dass die in Westfalen-Pokal einziehen, dass die unter die ersten Plätze in der Liga kommen. Die haben ja auch noch die Chance, da oben weiterhin mit dabei zu bleiben, eine ganz große sogar. Das wird der Anspruch sein. Ach, ich finde es dann immer so schade, wenn dann an Zwischenrunden Freitag, wenn man dann aufs Papier guckt, sind da 3 Stammspieler mit dabei. Ne? Da war Jan-Patrick Friedrich mit dabei, weil ich wirklich sehr schätze, dass der Innenverteidiger sagt, ey, auf Halle habe ich Bock, da spiele ich mit. Elias Opoku ist dabei gewesen, Joel Nickel, glaube ich, und sonst halt keiner. Lars Warschewski würde ich damit rausnehmen, der war halt krank, der kann da nichts für, der hätte sonst auch mitgespielt. Aber sonst waren es eher junge Talente, die zweite Reihe eher so ein bisschen beim ASC, die dann in der Halle mit dabei ist, was so ein bisschen einfach schade ist. Ja, würde ich mir schon erhoffen, dass die das Turnier jetzt am Wochenende einfach ernst nehmen, weil wenn die 2-3 Spieler noch finden, die jetzt einfach noch Bock haben auf das Turnier, wäre natürlich bitter, wenn man sagt irgendwie, ja, man gibt denen jetzt den Vorzug gegenüber den Spielern, die jetzt Vor- und Zwischenrunde gespielt haben, aber dann könnten die halt, also dann sind die das dominanteste Team, ne? Dann sind die das beste Team auch mit Abstand, würde ich sagen, und ja, den Anspruch sollten die eigentlich auch haben als ranghöchstes Team in Dortmund. Da hoffe ich auch ein bisschen drauf. Hannibal hat sich sehr gesteigert. Timo Janusz hatte gesagt, der die ja gesehen hat in der Halle Brückmann, bisschen furios, wie die spielen. Ne? Ist vielleicht nicht alles so diszipliniert oder geplant, wie sie es, glaube ich, gewünscht hätten. Aber auch da sehr viel individuelle Klasse. Auch da gab es ja auch noch einige Veränderungen. Wenn da so ein Yassir Mani auf einmal mit dabei ist, auch der kann noch mal ein bisschen was an Qualität mitbringen. Ja, und SV Brakel 06, da kommt es halt auf so Typen an wie Abdellah Mohamed, auf William Valenti unter anderem. Und da müssen wir mal schauen, dass unser Golden Retriever Welpe Carlo, den ich jetzt einmal kurz zu mir ziehe. Carlo. Ja. Dass der hier nicht unsere Kabel auf ist, der möchte schon, dass wir mit dem Podcast abbrechen. Der hält, glaube ich, auch nicht so viel von unseren Prognosen. Ich sag auch, dass er mehr Ahnung hat als die meisten bei uns in der Redaktion, wenn es um Tipps geht für die Hallenfußballstadtmeisterschaft. Der wird, glaube ich, bessere finden. Aber ja, Brakel Brakel sehe ich an sich vom TuS Hannibal, weil die einfach auch, die haben sehr viel Wert auf die Halle gelegt, haben vorher auch nochmal trainiert. Nicht, dass Hannibal das vielleicht nicht getan hätte, aber sehr diszipliniert. Und ich hoffe, dass William Valenti in der Halle mit dabei ist, weil dann macht es mir richtig Spaß, da zuzuschauen. Abdellah Mohamed, ja, Anil Konya pusht das Ganze, der erklärt den, ey Jungs, hier, ihr seid jetzt da, ne? Wenn ihr heute nicht da seid, dann haben wir ein richtiges Problem miteinander, dann lasse ich euch das beim Training spüren.
Da möchte jemand seine eigene Leine hier essen. Aber ich sehe Brakel ein Stück weit vor dem TuS Hannibal und Aplabek ist die Erwartungshaltung ganz klar. Also Aplabek ist vielleicht das einzige Team, wo es dann eine Blamage wäre, wenn man in diesem ersten Endrundentag rausfliegt, weil die einfach den Anspruch haben müssen, in den Samstag einzuziehen. Und bin ich sehr gespannt. Wenn du es einschätzen würdest, wer wären die beiden Teams, die ja weiterkommen? Traust du den beiden Landesligisten die Überraschung zu?
Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das Favoritensterben geht weiter. Ich hatte ja auch schon den BSV Schüren in Gruppe 2 am Freitag verabschiedet und ich glaube, Aplabek geht mit den Schürnern zusammen nach Hause. Und wir sehen Hannibal und Brakel am finalen Endrundentag nochmal wieder.
Kann ich sogar verstehen nach den Eindrücken aus der Halle Hochgarde. Ne? Also wenn Aplabek da gegen fast jeden A-Ligisten und Bezirksligisten und auch B-Ligisten.
Ich glaube halt einfach, dass die Mannschaften merken, also die niedrigklassigeren Mannschaften merken, wie viel möglich ist. Ja. Und dass jedes Team, was vielleicht zwei Ligen höher spielt und in der Oberliga auf Platz 3 oder 4 steht, dass die in diesem Jahr wirklich schlagbar sind. Das ist ja nochmal eine ganz andere Motivation irgendwie als den Erwartungsdruck, den wiederum Aplabek hat. Und ich glaube, darin liegt halt in diesem Jahr die ganz, ganz große Chance der in Anführungsstrichen kleineren Vereine, die in der Bezirksliga oder jetzt in der Landesliga unterwegs sind.
Das stimmt. Ich glaube, auch viele werden darauf geguckt haben, werden gesehen haben, gegen wen Aplabek so alles Gegentore bekommen hat und wie die Spiele auch verlaufen. Das ist ja vor allem das Interessante. Also ich glaube, in der Vorrunde wurde man ein Spiel gegen Ewing-Lindors 11-3 gewonnen. So, da sind aber trotzdem 11 Tore auf der anderen Seite und dann kassiert man halt irgendwie 2-3 Tore noch. Aber wenn man dann irgendwie 0-3 hinten gelegen hat und das Spiel drehen muss gegen Brechten, glaube ich, und auch einmal gegen den SuS Özbeklay, dann sagt das schon ein bisschen was darüber aus, wie es da läuft. Ich kann mir aber vorstellen, dass da sich nochmal ein bisschen zusammengerafft wird, dass den Spielern von Marco Stiepermann nochmal eingeimpft wird, ey Jungs, das ist hier wichtig und dass die dem auch vielleicht nochmal was zurückgeben möchten, ne? Also der geht am Ende der Saison und ist jetzt nicht der Pokal, wo man sagt irgendwie, wo er vielleicht sagen wird, jo, den muss ich jetzt in meiner Vitrine stehen haben, aber das wäre ja einfach nochmal ein guter Abschied für ihn persönlich, aber halt natürlich auch für die Mannschaft an ihn und es wäre auch ein Statement von denen. Es wäre natürlich schade, wenn man sagt irgendwie, ja, jetzt gewinnt ja jedes Jahr irgendein Oberligist, aber so viele haben wir hier in Dortmund nicht und ja, aber daran müssen sie sich messen lassen. Also ich finde da müssen sie der Verein sein, der vorne vorweg geht und das auch aufs Feld bringt. Schürn und Roche sind da vielleicht qualitativ noch die Mannschaften, die den, was so Spielermaterial angeht, am nächsten rankommen, vom direkten Niveau im Fußballalltag her. Aber ja, ich sehe Aplabek und den SV Brakel 06 in dieser Gruppe vorne. TuS Hannibal, die Halle Brückmann überstanden haben, die womöglich stärkste Halle in der Zwischenrunde oder schwierigste Halle, bin ich sehr gespannt. Auch die haben uns die letzten Jahre immer wieder überrascht und können mich Lügen strafen vielleicht. Jetzt schauen wir noch auf den finalen Tipp irgendwie. Ist vielleicht jetzt schwierig zu sagen, wer ins Finale einzieht. Da müssten wir uns jetzt einmal durchwursteln, wer wie jetzt in welcher Gruppenkonstellation dann auf wen treffen könnte, auch wenn das gar nicht so kompliziert ist. Gruppe 1 und Gruppe 2 treffen im Viertelfinale aufeinander, jeweils Erster gegen Zweiter und Gruppe 3 und Gruppe 4. Und dann im Halbfinale die beiden Sieger natürlich die Sieger aus dem Viertelfinalspielen aufeinander. Aber wenn du sagen würdest, wer wird Stadtmeister, wer wäre es dann?
Habe ich gerade schon, während du geredet hast, überlegt. Es sollte jetzt natürlich eine Mannschaft sein, die ich auf jeden Fall auch beim Weiterkommen dabei hatte.
Kannst du jemanden Überraschendes sagen, weil du sagst, ey,
ich nehme auf jeden Fall eine große Überraschung und tippe auf den VfR Sölde.
Auf den VfR, boah. Dortmunds Rekord.
Ich glaube, das, was Florian Gondrum gesagt hat, ist absolut richtig und wird Sölde zum Erfolg führen. Wir haben gerade schon ein paar Spieler aufgezählt. Wir haben noch Timo Harbort im Tor, wir haben noch Simon Rudnick, super erfahrenen, perfekten Hallenspieler.
Stimmt,
den haben wir. Ertuğrul Aksoy vorne drin.
Mit Marcel Möller, total coolen Trainer, ne?
Super Trainer. Ja. der auch richtig Bock hat und auch einen stabilen Sölde-Anhang auf der Tribüne. Und ich glaube, nach dem auf vielen Ebenen sehr, sehr schwierigen Jahr, das Sölde hinter sich hat, wäre das ja vielen Menschen in dem Verein einfach auch zu gönnen, dass sie nach so viel Misserfolg und anderen Negativerlebnissen diese große Überraschung schaffen können.
Das stimmt. Und das wäre eine Riesenüberraschung. Also damit wird keiner rechnen in Dortmund, aber die Qualität ist da und auch ja, das Format für Überraschung. Ich bleibe bei meinem Tipp, also ich bleibe beim AS und Neuen Dortmund. Ich habe es vor dem Turnier gesagt, die müssen Stadtmeister werden und die werden es auch. Bleibe ich jetzt bei. Dahinter sehe ich tatsächlich mit am stärksten Menge den 0820. Ich weiß nicht, ob es in der Konstellation, ob die im Finale aufeinandertreffen könnten, aber ich kann mir vorstellen, dass Menge es schafft, diesen Sprung aus der Gruppe mit Eichinghofen und Hokkaido bis ins Finale, also auf jeden Fall in den zweiten Tag, aber dann auch bis ins Finale. Die haben einen richtig guten Eindruck hinterlassen. Ich sehe Aplerbeck insgesamt einfach am stärksten und glaube, die werden das Turnier machen. Was wird für euch noch wichtig sein? Ihr kriegt alles live bei uns, zu den Frauen, zu den Männern, Vorberichterstattung, Nachberichterstattung, Live-Berichterstattung. Ja, da werdet ihr alles bei uns bekommen, live natürlich. Wir sind mit mehreren Kameras vor Ort in der Helmut-Körnig-Halle und werden das Ganze begleiten. Uwe Kiska und sein Team, da sagen wir schon mal vielen Dank an Event Live, dass die das wie immer in professioneller Manier tun werden. Aber es gibt auch alles im Live-Ticker. Wir haben auch vergangenen Sonntag einen Live-Blog gestartet. Der hat uns sehr viel Spaß gemacht. Da waren von euch auch viele immer wieder währenddessen drin. Und da hoffe ich einfach, dass ja, dass wir den auch nochmal genauso fortsetzen, einfach euch ein paar Eindrücke aus der Helmut-Körnig-Halle schildern können. Am Donnerstag gibt's noch den Endrunden-Talk. Haben wir auch spannende Gäste mit dabei, das kann ich euch jetzt schon sagen. Das wird auch nochmal eine schöne Einstimmung. Und dann kann es am Freitag losgehen. Ich glaube um 16.30 Uhr? 16.30 Uhr?
Ich hab's nicht im Kopf.
Oder 17 Uhr, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall am Nachmittag. 16.30 Uhr kriege ich aus der Regie gesagt. Vielen Dank an Katja Wehrland. Und Jari, ich glaube, wir sind durch, oder?
Wir sind durch.
Wir haben das, yes. Wir haben das meiste durch. Carlo ist auch durch. Der wird jetzt gerade wieder unruhig, hat Lust auf andere Themen und andere Dinge. Ich glaube, wenn der ein Statement abgeben würde, dann würde er sagen, lass die Spiele einfach beginnen und lass die Jungs den Ball hinterherjagen. Und ja, wir freuen uns drauf. Ihr könnt euch drauf freuen. Und ich sag schon mal viel Spaß an diesem Endrundenwochenende und wir sehen und hören uns dann in der Halle. Sprecht uns ruhig an, wenn ihr uns mal irgendwo im Rund seht, wenn wir rumlaufen, ne? Sind immer offen für einen kurzen Schnack oder sowas. Oder wenn ihr sagt, ihr habt eine andere Meinung, ihr wollt es kundtun, auch immer sehr gerne. Ne? Das ist ja das Schöne am Fußball, dass man immer andere Meinung zu gewissen Themen haben kann. Und alles, was wir heute gesagt haben, wird uns spätestens nächste Woche, ja, am Sonntag, glaube ich, schon auf die Füße fallen. Also so viele Clips von mir gesehen auch irgendwie im Internet, wo Vereine gesagt haben, ja, die Ruhrnachrichten haben ja gar keine Ahnung. Und bin ich sehr gespannt, wie das am Ende aussehen wird. Und ja, schön, dass ihr heute reingehört habt. Schön, dass ihr mit dabei wart. Und ich sag, macht's gut und bis Freitag in der Halle.
Bis dann.
Diese Folge wurde präsentiert von Kron. Mehr Dortmund ist nicht.
Vierte Halbzeit.